Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eltern und Schüler merken es an den Lücken im Stundenplan und die nehmen zu, denn Schulleitungen berichten, dass immer mehr Lehrkräfte nicht nur kurzfristig, sondern langfristig wegen Krankheit ausfallen. Die Zunahme sei erschreckend, sagt der Verband Erziehung und Bildung. Der hat 1300 Schulleitungen zur Lehrergesundheit befragen lassen. In Campus und Karriere wollen wir mehr über die Gründe für diese Entwicklung erfahren und wie sich auch auf das Schulleben das auswirkt und was Politik, Eltern, aber auch die Betroffenen selbst tun können, damit Lernen und Lehren in der Schule nicht krank macht. Unser Thema heute: Lehrkräfte am Limit. Immer mehr sind dauerhaft krank. Wenn Sie dazu Fragen, Anregungen oder Erfahrungen in der Sendung beisteuern möchten, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie uns auch Ihre Telefonnummer auf, und wenn Sie anonym bleiben möchten, ist das auch kein Problem. Bis drei hier im Studio ist Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Erschöpft, ausgebrannt, so fühlen sich auch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das ergab eine Umfrage, die der Verband Bildung und Erziehung VBE in Auftrag gegeben hat. Über die Ergebnisse, Hintergründe und möglichen Lösungen möchten wir heute in Campus und Karriere mit diesen Gästen reden. Mit Udo Beckmann, Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft VBE. Guten Tag nach Berlin.
Hallo aus Berlin.
Außerdem mit Matthias Richter, Staatssekretär im Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
Schönen guten Tag aus Düsseldorf.
Und mit Isabel Probst. Sie hat ihren Beruf Lehrerin aufgegeben, berät jetzt Lehrkräfte, die ebenfalls den Schuldienst quittieren wollen. Guten Tag, Frau Probst.
Hallo aus Bonn.
Ja, und wie erleben Eltern die Situation? Darüber sprechen wir im Verlauf der Sendung auch mit einem Elternvertreter. Starten wir zunächst mit den Ergebnissen der Umfrage und Herrn Beckmann, der sie in dieser Woche vorgestellt hat. Da höre ich Blaulicht im Hintergrund. Herr Beckmann, ist das bei Ihnen schon?
Nein, ich werde nicht abgeholt.
Das will ich nicht hoffen. Herr Beckmann, was hat Sie denn am meisten überrascht oder vielleicht auch erschrocken, als Sie die Ergebnisse zum ersten Mal vor sich auf dem Tisch hatten?
Also dieser Teil der Umfrage, den wir diese Woche vorgestellt haben, bezieht sich ja einmal auf die besonderen Belastungen von Lehrkräften. Und wir haben zwei Monate davor ein Ergebnis vorgestellt der Studie zur Berufszufriedenheit von Schulleitungen. Und bei der Vorstellung der Schulleitungsumfrage hat mich schon besonders erschüttert, dass insbesondere die jüngeren Schulleitungen, also die unter 40, gesagt haben, sie könnten sich nicht mehr vorstellen, also ein großer Teil von ihnen, den Job noch länger als 10 Jahre auszuüben. Das hat mich besonders erschrocken. Mhm. Bei dieser Umfrage jetzt hier bei den Lehrkräften hat mich erschrocken, dass eben auch Schulleitungen sagen, wir wissen gar nicht mehr, was wir noch tun können, um Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten. Wir haben gar nicht die Möglichkeit dafür. Und wir sehen ja sowohl bei den psychischen als auch physischen Erkrankungen einen deutlichen Anstieg bei den Lehrkräften. Und der Ansatz, den wir hier haben, ist ja zu gucken, was kann denn getan werden auch, um Lehrkräfte besser zu entlasten? Wir hören ja jetzt immer wieder das Thema Corona, aber auch schon vor Corona haben wir festgestellt, dass die Belastungen ständig steigen, insbesondere weil ja immer neue Aufgaben auf die Schulen zukommen und damit auch auf die Lehrkräfte. Ich nenne nur die Beispiele Inklusion und Integration. All die bedeuten ja einen ständigen Mehraufwand. Wir sehen aber immer, dass die notwendigen Ressourcen, die die Schulen dafür brauchen, um das auch vernünftig umzusetzen, auch für sich zufriedenstellend umsetzen zu können, einfach nicht mitgeliefert werden.
Herr Beckmann, langfristige krankheitsbedingte Ausfälle, von denen war ja in dieser Studie zur Lehrergesundheit die Rede. Was heißt das langfristig? Also wie lange fehlen Lehrkräfte und was macht sie da? Und von welchen Erkrankungen sprechen wir da?
Ja, das sind also einmal psychische Erkrankungen, das heißt, das, was wir auch als Burnout bezeichnen, die nehmen erheblich zu. Das heißt, dass diese Lehrkräfte über eine längere Zeit ausfallen, aber auch, sage ich mal, physische Belastungen, dass man es körperlich einfach nicht mehr schafft, diese ganzen Belastungen aufzufangen. Das sind die Dinge, die dann zusammenkommen. Oft ist es ja nicht nur das eine, sondern es sind beide Aspekte, die dann auch zusammenspielen, und Schulleitungen melden uns zurück, dass dies in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Wir haben schon mal eine Umfrage gemacht 2019. Da haben wir schon besorgniserregende Daten gehabt. Aber jetzt haben wir ja noch mal im Grunde 2 Jahre Pandemie hinter uns. Und hier wird also deutlich, dass dies noch mal sehr verstärkend dazu beigetragen hat, dass sich diese Krankheitsbilder bei vielen Lehrkräften manifestieren.
Aber Sie haben nicht explizit nach Corona gefragt. Das lesen Sie einfach aus diesem Vergleich heraus von 2019, wo es ja die Pandemie noch nicht gab und jetzt 2000.
Ja, wir haben auch noch mal gefragt, haben sich in der Corona-Zeit die Anforderungen nochmals verschärft und hat das noch mal zu einer stärkeren psychischen und physischen Belastung geführt? Da sagen 97% der befragten Schulleitungen, ja, das ist so. Das ist, glaube ich, ein sehr deutlicher Wert.
Absolut. Wenn Sie jetzt, also ich meine, das sind ja Zahlen, die auch schon ziemlich eindeutig und erschreckend auch sind. Das ist jetzt so das eine, aber Sie sind natürlich auch mit Ihrer Bildungsgewerkschaft im Austausch mit Lehrkräften, die auch auf Sie zukommen. Was von hören Sie von denen?
Ja, die Lehrkräfte beklagen, dass die Belastungen in den Schulen ständig zugenommen haben, so wie es gerade schon mal gesagt haben, ständig neue Aufgaben hinzukommen, aber eben die zusätzliche Unterstützung, die man dafür braucht, nicht da sind. Also wir reden
vielleicht mal so ein Beispiel. Also ich meine, das sind jetzt so allgemeine Beschreibungen, kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn man jetzt mal so von Zahlen weggeht und vielleicht Beschwerden, die Sie auf den Tisch bekommen oder konkrete Erlebnisse, macht es das vielleicht auch noch mal ein bisschen plastischer.
Ja, also ich sage mal, was besondere Belastungen jetzt zur Zeit sind, wenn wir das Thema Corona nochmal ansprechen, ist ja, dass Lehrkräfte immer mehr die Aufgaben der Labore und der Gesundheitsämter übernehmen müssen. Das heißt, sie gehen selbst in Tests rein. Sie stellen dann fest, zum Beispiel wenn Pooltests gemacht worden sind, dass ein Kind in ihrer Klasse positiv ist. Sie müssen dann damit umgehen. Sie müssen das dann den Kindern erklären. Jetzt zum Teil ist es ja so, dass die Labore die Tests zwar gar nicht mehr auswerten können, keine PCR-Tests machen können. Das heißt, die Lehrkräfte müssen dann selbst morgens zum Teil mit Antigentests feststellen, welches Kind ist denn jetzt positiv getestet worden. Dann kommt die Frage, wie geht man jetzt mit dem Kind um, wenn die Eltern nicht zu erreichen sind? Wer betreut das Kind bis dahin? Und Lehrkräfte führen solche Tests ja durch oder unterstützen solche Tests, ohne dass sie zum Beispiel die Schutzkleidung haben, die wir halt kennen, wenn wir irgendwo einen Antigentest machen. Also das ist so ein Beispiel auch für besondere psychische Belastungen von Lehrkräften jetzt in dieser Situation. Und der Verband Bildung und Erziehung hat ja schon vor Jahren gefordert, dass wir eigentlich an den Schulen aufgrund der Tatsache, dass wir vermehrt chronische Erkrankungen von Kindern feststellen müssen, wir eigentlich an den Schulen, so wie es in den skandinavischen Ländern ist, Schulgesundheitsfachkräfte brauchen, die Lehrkräfte bei diesen Aufgaben unterstützen.
Das lassen wir mal so stehen und fragen mal im Land NRW nach. Wir können natürlich jetzt hier nicht alle Bildungsministerien abbilden. Herr Richter, Staatssekretär im Schulministerium NRW, spricht jetzt sozusagen für NRW, aber vielleicht auch mit einem Blick in die KMK rein. Herr Richter, was haben Sie gedacht im Schulministerium von NRW, als Sie diese Zahlen vom VBE, diese Entwicklung, als die in dieser Woche vorgestellt wurde?
Zunächst mal, dass die Zahlen großen Handlungsbedarf zum Ausdruck bringen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite beschreibt diese Umfrage ja eine Wahrnehmung in der Lehrerschaft und auch bei den Schulleitungen einerseits aus dem Jahr 2019 und jetzt eben auch 2 Jahre später zu einem Zeitpunkt, zu dem man dann auch sehr viele Erfahrungen schon in der Corona-Zeit und den damit verbundenen Belastungen in den Schulen gemacht hat. Also zunächst mal, und ich finde, Herr Beckmann hat es völlig zutreffend auch beschrieben, es gab auch vor Corona schon eine besondere Belastung aufgrund von großen zusätzlichen neuen Herausforderungen in den Schulen. Die Stichworte sind genannt worden, der Ausbau des gemeinsamen Lernens, das Thema Inklusion, das Thema Integration, das Thema Digitalisierung, das sind vielfach Querschnittsthemen und Aufgabenstellungen, die auch zu einer zusätzlichen Belastung schon vor Corona da gewesen sind. Und wir alle wissen, dass das System Schule, insbesondere in bestimmten Schulformen, in besonderer Weise auch schon vor Corona, an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist und das notwendige Personal nicht immer im notwendigen Umfang auch da war. Und jetzt kommt, 2 Jahre später, weil Sie danach gefragt haben, was haben wir gedacht? Ja, wir haben gedacht, es ist eine sehr nachvollziehbare Reaktion, ein nachvollziehbares Ergebnis, dass die Lehrkräfte und die Schulleitung jetzt noch mal stärker darauf hinweisen, dass eine Überlastsituation in den Schulen da ist. Und das hat dann eben mit den Aufgaben zu tun, die in Corona für Schulleitungen und Lehrkräfte in den Schulen dazugekommen sind. Niemand ist ja Lehrkraft geworden, um Tests in Schulen durchzuführen, um Schutzmaterialien zu beschaffen, um mit Gesundheitsämtern Quarantäneregelungen zu diskutieren oder Isolierungsfragen, was Schüler.
Aber das findet ja jetzt statt, Herr Richter. Und genau, wie kommt das denn bei Ihnen an? Also ich meine, das eine sind die Zahlen vom VBE, die machen ja schon mal was deutlich. Was kommt denn so aus den einzelnen Schulen aus Nordrhein-Westfalen bei Ihnen von diesen Problemen an?
Ja, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, Sie haben ja gesagt, soll den Blick auch über das Land Nordrhein-Westfalen hinaus richten. Das haben wir ja auch als Diskussionspunkt in der KMK. Der Frust kommt schon zum Ausdruck, der kommt auch bei uns an. Wir wissen, dass diese zusätzlichen Belastungen in den Schulen da sind. Und wir versuchen einerseits nachzusteuern mit zusätzlichen Möglichkeiten auch Personal einzustellen, befristet, zusätzliche Kräfte auch für den Schuldienst zu gewinnen, nicht immer grundständig ausgebildete Lehrkräfte, aber die zumindest unterstützen können im Schulbetrieb. Und wir haben das hier in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern findet das auch statt, jetzt in der vergangenen Woche nochmal getan. Wir haben den Schulleitungen und den Lehrkräften auch Rückendeckungen gegeben, wenn sie flexibel vor Ort auch Belastung zurückfahren können und sollen, damit die anderen Aufgaben, die nun mal leider in dieser Pandemie im Interesse von Gesundheitsschutz, und darüber reden wir ja auch in dieser Runde, und Infektionsschutz eben schlicht und ergreifend gemacht werden müssen. Es sind die Vorgaben, die wir haben, um in dieser Pandemie auch unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes für
aber
die Lehrkräfte durchzukommen.
Wenn man jetzt mal auf so einer Skala von 10, also unter den Top 10 der wichtigsten Ziele für die Schulen guckt, an welcher Stelle steht denn da bei Ihnen die Gesundheit von Lehrkräften? Also Sie haben immer gesagt, Sie haben das auch schon längere Zeit gehört, Sie haben es mitbekommen. Da würde mich mal interessieren, auf welcher Skala da die Gesundheit der Lehrkräfte aus Ihrer Sicht steht.
Also der Gesundheitsschutz steht schon sehr stark auch im Vordergrund. Und ich kann das jetzt für Nordrhein-Westfalen in der Tat nur sagen, dass wir hier die Mittel fast verzehnfacht haben, die zur Verfügung stehen, um Maßnahmen zum Gesundheitsschutz auch durchzuführen. Beratungsangebote rund um die Uhr, 24 Stunden an 7 Tagen, wenn es entsprechende Problemlagen akut auch in den Schulen gibt, bei einzelnen Lehrkräften. Wir haben die Anzahl der schulpsychologischen Dienste verdreifacht. Wir haben darüber hinaus Angebote geschaffen, aber das ist alles sicherlich ausbaufähig und deswegen müssen wir auch weiterhin sehr intensiv daran arbeiten, die Lehrkräfte zu unterstützen und zwar nicht nur jetzt akut in dieser Pandemie, sondern das, was hier als Problemlage beschrieben worden ist, ist eine Herausforderung, die wir dauerhaft und langfristig angehen müssen und die Grundvoraussetzung, dass Schule funktionieren kann und Überlastsituationen bei den Lehrkräften nicht entsteht, ist, dass wir ausreichend Lehrkräfte ausbilden. Das ist das größte Anliegen, was wir haben.
Das sind schon so Lösungsansätze. Da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Aber gleichwohl ist es natürlich, wenn man sich die ganzen Projekte, die ja in den letzten Jahren auch auf die Schulen immer weiter zugekommen sind, was ja auch nahe liegt, dass man Innovation in Schulen reinbringt, in Richtung Inklusion, Integration, digitaler Unterricht. Das sind ja alles Projekte, die ohne gesunde Lehrer kann man die ja knicken. Also wie verhindert man das denn, dass diese Projekte, sage ich jetzt mal, sterben oder auf der Strecke bleiben oder gar nicht an den Start kommen so richtig in dieser Situation?
Das notwendige zusätzliche Fachpersonal dafür zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das ist eine schlichte Antwort zunächst mal, aber dafür muss man dauerhaft die Voraussetzungen schaffen, zusätzliche Studienplätze an den Hochschulen für sonderpädagogische Fachkräfte, wenn wir an das gemeinsame Lernen und an das Thema Inklusion denken. Mhm. Zusätzliche Lehrkräfte, insbesondere für die Grundschulen, weil wir dort eine Mangelsituation haben. Die Leute wollen es ja studieren, die wollen ja Lehrkräfte werden, müssen aber zusätzliche Studienplätze zur Verfügung stellen. Vielleicht müssen wir auch eine andere Vergütung und mehr Aufstiegsmöglichkeiten in den Lehrämtern schaffen, die ansonsten auch noch an den Schulen gebraucht werden. Und wir brauchen Fachpersonal für die einzelnen zusätzlichen Aufgaben, die gar nicht unmittelbar mit der Unterrichtserteilung
zu tun haben. Das war zum Beispiel so ein Vorschlag mit den Schulgesundheitsfachkräften. Ne? Gehen wir gleich noch mal ein bisschen stärker darauf ein. Ich möchte noch mal ein bisschen noch auf die derzeitige Situation gucken, bevor wir dann in die Zukunft gucken und jetzt schon sagen, was sich alles bald ändern muss. Und Sie haben ja auch Ideen, Herr Richter, das habe ich rausgehört. Schauen wir uns das Schulsystem als solches doch mal an, in dem ja auch Lehrkräfte aus unterschiedlichen Gründen ausbrennen und das auch vielleicht dazu beiträgt, dass manche aus diesem Job einfach aus diesem Schulsystem vertrieben werden, sage ich jetzt mal so. Darüber reden wir mit Isabel Probst, die bis 2015 als verbeamtete Lehrerin gearbeitet hat und dann ihren Dienst quittiert hat und inzwischen halt auch Menschen berät, die sich auch auf dem Sprung aus der Schule befinden. Frau Probst, was treibt die Leute aus ihrem Job? Wenn sie nicht schon krank werden, aber jetzt wie bei Ihnen sagen, ich will gar nicht mehr.
Genau. Das lässt sich natürlich oft nicht an einem Faktor festmachen, zum Beispiel dem Überlastungsfaktor. Der ist ja gerade in aller Munde, sondern das ist immer ein Konglomerat von verschiedenen Gründen, die sich auch über einen langen Zeitraum anbahnen. Also da spreche ich dann eben auch über die Zeit vor der Pandemie. In meiner Berufspraxis stellt sich das aktuell so dar, dass die Pandemie als Katalysator wirkt, die all diese Mangelzustände, die es vorher in der Schule schon gab, jetzt gerade wirklich mit der Lupe aufzeigt. Und da ist ein Aspekt natürlich die permanente Arbeitsüberlastung, dass man sich so fühlt, dass es im Grunde einen Dauerausnahmezustand gibt, wo alle Personen, die an Schule beteiligt sind, nur noch mit dem Feuerlöscher durch die Gegend rennen und Brände löschen. Das ist natürlich kein schönes Gefühl, sich ständig in diese Situation hereinzubegeben.
Das Feuerlöscherbild möchte ich jetzt nicht einfach nur so stehen lassen. Das müssen Sie vielleicht noch mal mit einem Beispiel vielleicht so unterlegen, dass man sich so eine Ausnahmesituation mal vorstellen kann.
Ja, es geht natürlich ganz viel um den Punkt Personalabdeckung. Im Grunde ist ein Schultag so überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn man morgens in der Schule ankommt, dann muss man ja erstmal wahrnehmen, wer fehlt an Lehrkräften. Also welcher Unterricht ist überhaupt abgedeckt und wer übernimmt dann eben die Vertretungen in den entsprechenden Klassen, die jetzt ohne jemanden dastehen. Das heißt, der Unterrichtstag an sich ist null planbar. Man ist ständig in der Situation, in einer Klasse vertreten zu müssen, in zwei gleichzeitig, dann aber nicht die Ressourcen dafür zu haben, die Materialien nicht, die Vorbereitung ist seitens der ausgefallenen Lehrkraft vielleicht nicht passiert oder die Materialien sind nicht angekommen, Geräte funktionieren nicht, also zum Beispiel Kopierer funktionieren nicht, digitale Endgeräte funktionieren nicht. Für all das muss die Lehrkraft spontan selber kompensieren, entweder mit ihren Geräten oder sich was einfallen lassen. Es gibt also im Grunde überhaupt keine Verlässlichkeit. Wenn man morgens in die Schule reinspaziert, wird man überrumpelt von einem Tsunami von kleineren und mittleren Katastrophenszenarien.
Ja, und hinzu kommen jetzt auch noch das Infektionsgeschehen, was ja auch nicht so kontrollier- und steuerbar ist. Gleichwohl muss man sagen ja Außenstehende immer ganz gerne, man kann es vielleicht auch ein bisschen als Lehrerbashing bezeichnen, wird ja mal auf die Ferien verwiesen, auf die Verbeamtung, auf die Privatversicherung und vielleicht Familienvereinbarkeit, nennen wir es mal mit einem deutschen Wort einfach so. Also man hat nachmittags Feierabend. Diese Vorteile werden ja auch immer von Leuten aufgezeigt. Die sagen, ja,
also
Gott,
der Nachmittagsfeierabend ist schon lange vorbei.
Ne, ich wollte es nur gerade sagen, aber reichen offensichtlich aber diese Vorteile, wenn sie überhaupt jetzt so in der Summe stimmen, reichen aber auch nicht aus, um die Nachteile noch auszugleichen? Oder wie erleben Sie das, Frau Probst?
Ja, viele dieser Vorteile entspringen ja einem Bild der Schulwelt, die wir selber in unserer Kindheit erlebt haben, vielleicht die Schulwelt der 80er, die viele von uns geprägt haben, die deutlich langsamer vonstatten ging und vielleicht auch etwas weniger komplex. zumindest weniger komplex in Bezug auf Digitalisierung zum Beispiel. Und man hat so diese anekdotische Evidenz der Lehrkraft, die um 14 Uhr im Schrebergarten steht. Das ist nicht Realität und schon gar nicht mehr heutzutage. Gerne hält man sich dann eben auf an den Wochenenden, die frei sind, an den freien Nachmittagen und an den Ferien. Das stimmt so überhaupt nicht.
Das ist es auch ein Teil des Frustes, dass man das immer wieder ausräumen
muss?
Ja,
natürlich, natürlich. Es ist aber auch ein Teil des Frustes, dass es sich im Grunde immer nur um diese Überlastungsdebatte dreht. Denn es geht um so viel mehr. Bei der Überlastung kann man immer sagen, das ist deine Schuld. Du bist nicht leistungsbereit genug, du bist nicht resilient genug, hast den Beruf ja wohl verfehlt. Und damit werden ganz viele Lehrkräfte moralisch ausgehebelt. Und es frustriert total, dass das Ganze immer nur durch diese Überlastungsbrille gesehen wird. Es gibt eben ganz, ganz viele andere Faktoren, die dazu beitragen zur Berufsunzufriedenheit in Schule. Und das ist vor allen Dingen auch der träge Behördenapparat, der...
Also wenn wir jetzt mal dieses Thema Lehrermangel und Tsunamisituationen ausblenden, um das vielleicht noch mal zu zeigen, gibt es auch noch andere Säulen der Unzufriedenheit. Also der Behördenapparat, bleiben wir da mal bei stehen, ja?
Genau, und ich kann das ja in meiner täglichen Arbeit nur von denen schildern, die mit mir zusammenarbeiten, die Lehrkräfte, die eben darüber nachdenken, sich beruflich zu verändern. Da ist vorherrschend ein ganz großes Gefühl der Ohnmacht. Der Ohnmacht, keinen Ansprechpartner zu haben innerhalb des Systems, nicht gehört zu werden, wenn man gehört wird, nicht ernst genommen zu werden. Und wenn man ernst genommen wird, dann aber die Antwort zu bekommen, ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Es ist, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also man wird im Grunde alleingelassen in diesem Schlamassel oder viele fühlen sich so und sehen keinen Ausweg. Gleichzeitig brechen sie aber zusammen unter einer gewissen Belastung. Und man hat das Gefühl, in diesem Prozess und in diesem ganzen Gerüst Schule ist der Protagonist nicht der Schüler oder die Lehrkraft sowieso nicht. Eigentlich sollte es ja der Schüler sein. Der Protagonist ist nicht der Mensch, sondern man hat das Gefühl, der Protagonist ist Verwaltung, behördliche Abläufe einhalten. Und alle menschlichen Regungen, die drumherum passieren, die haben so erstmal nichts stattzufinden oder zumindest sind sie nicht berücksichtigt.
Gehen wir doch mal vielleicht mal das an Herrn Richter und Herrn Beckmann vielleicht noch mal zurück. Vielleicht noch mal Herr Richter, wenn es um Behörden, um Abläufe, um paragrafliche Vorgaben geht, haben Sie auch viel mit zu tun. Haben Sie das so in der drastischen Form schon mal von anderen gehört? Oder was könnten Sie da entgegen, beziehungsweise welche Lösungsansätze schweben Ihnen da vor?
Also das Bild, was jetzt gerade beschrieben worden ist, da wird es aus meiner Sicht doch allzu sehr leicht gemacht, mit klassischen Bildern zu arbeiten, was alles schlimm an Zuständen an den Schulen da ist. Und es ist ja der klassische Hinweis, es sind die bösen Behörden, es ist die Bürokratie. Also das muss schon so auch sein und es ist auch so in den Schulen, dass jede Lehrkraft hat natürlich zunächst auch Ansprechpartner. Man wird nicht nur alleine gelassen. Man hat natürlich die Schulleitung wiederum auch ihre Ansprechpartner in der Schulverwaltung vor Ort, beim Schulträger und auch Beratungsangebote durch die Schulaufsicht. Also das ist schon ein System, was auch auf Unterstützung und Beratung setzen kann. Und wie gesagt, da ist sicherlich die Notwendigkeit da, das weiterhin auszubauen. Ich will nur mein Bild nochmal darstellen. Wir haben im Moment in den Schulen nicht nur die in der Unterrichtserteilung und mit pädagogischen Zielsetzungen verbundenen zusätzlichen Aufgaben, die angesprochen worden sind, sondern darüber hinaus auch zusätzliche Aufgaben, worauf Lehrkräfte nicht vorbereitet sind, auch in der Ausbildung nicht vorbereitet werden. Alles das, was mit technischen Fragen, was mit Digitalisierung, Hardware, Umsetzung zu tun hat und andere Dinge mehr. Und dafür brauchen wir die zusätzliche Unterstützung in den Schulen. Und ich will mal folgendes Bild malen. Wenn wir hier über multiprofessionelle Teams reden, über viele Kräfte, die auch im nichtpädagogischen Teil unterwegs sind in Schule, die nicht originär mit der Unterrichtserteilung zu tun haben.
Die werden ja auch zum Beispiel vom VBE gefordert, ne, Herr Beckmann?
Das ist auch richtig. Dann mache ich mal folgenden Vorschlag. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ein System organisieren. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber man muss es sich ja vielleicht vornehmen, dass wir wirklich auch eine pädagogische Leitung haben bei den Schulen, die sich um Unterrichtserteilung und die damit verbundenen Herausforderungen in Zeiten von Integration, Inklusion, Digitalisierung in erster Linie beschäftigen und dass wir daneben sozusagen eine Verwaltungseinheit haben in Schule, die sich über alle anderen Dinge Gedanken macht und sich darum kümmert, auch im Zusammenwirken mit Schulaufsicht, mit Schulträgern, wenn es um Förderprogramme geht, wenn es um Schulverwaltungsassistenz geht, Schulbegleitung.
Herr Richter, der Punkt ist angekommen. Lassen Sie Herrn Beckmann doch vielleicht mal darauf reagieren, um zu sagen, ob das für ihn ein Lösungsansatz wäre, beziehungsweise vielleicht sich auch noch mal auf Frau Probst zu beziehen, bevor wir gleich eine kleine musikalische Pause einleiten.
Ja, ich glaube, das größte Problem der Belastung ist, dass Kolleginnen und Kollegen sich nicht auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Herr Richter hat es ja gerade jetzt selbst schon ein paar Mal gesagt, dass Lehrkräfte inzwischen ja ganz andere Aufgaben wahrnehmen müssen, insbesondere auch in Zeiten von Corona. Ich muss an der Stelle sagen, es ist mir unbegreiflich, dass wir nach 24 Monaten Pandemie mehr denn je Lehrkräfte brauchen, die die Aufgaben von Gesundheitsämtern und von Laboren übernehmen, anstatt dass wir dafür sorgen, dass sie sich um die Kinder kümmern können, um das Thema Bilden und Erziehen. Es ist uns in 24 Monaten nicht gelungen, hier ein System aufzubauen. Und das halte ich echt für einen Skandal. Und ich habe gestern von Frau Esken gelesen, dass sie darüber nachdenkt, nochmal das Aufholprogramm zu erweitern oder noch weiter auszubauen. Der eigentliche Punkt ist doch, dass wir nicht ein Aufholprogramm brauchen, was irgendwie dann von anderen Institutionen, den Nachhilfeinstitutionen oder sonst wem gemacht wird.
Also wir reden von diesem Aufholprogramm, um was, Lernlücken quasi
genau, Lernlücken zu schließen, ja. Frau Esken hat gestern gefordert, dass man das darüber nachdenken muss, das noch zu erweitern. Nur solange wir solche... solange wir nicht das originäre Problem des Personalmangels in den Schulen gelöst kriegen, haben diese Aufholprogramme mehr so einen Placebo-Effekt als eine nachhaltige Wirkung. Wir brauchen die Lehrkräfte in den Schulen, insbesondere weil wir ja schon vor Corona wussten, dass wir auf Kante genäht sind. Wir brauchen die für die Kinder, für Bilden und Erziehen und nicht zum Testen und für sonstige Dinge, mit denen Lehrkräfte eigentlich nichts zu tun haben.
Also damit könnte man zumindest den auch jetzt schon akuten Lehrermangel etwas mildern, höre ich daraus. Herr Beckmann, wir machen jetzt mal, wie eben angekündigt, eine kurze musikalische Pause. Und wenn Sie sagen, habe ich jetzt interessiert zugehört in dieser Runde, in der es um Lehrkräfte geht, die immer mehr dauerhaft erkranken im Schuldienst, dann schalten Sie sich doch gerne ein unter der 00800 4464. 4464 ist unsere Nummer oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Oh, I fell over once again. Lehrkräfte am Limit, immer mehr dauerhaft krank. Unser Thema bis um drei. Sie können sich gerne per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder telefonisch unter 00800 4464 4464 an der Diskussion über Ursachen und Lösungen beteiligen. Am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Radke, der, wie schon zu Beginn der Sendung angekündigt, die Interessen der Eltern, und zwar der Landeselternschaft der integrierten Schulen in Nordrhein-Westfalen, vertritt, und zwar als ihr Vorsitzender. Hallo Herr Radke, wie erleben Sie, ja, oder die Eltern, diese Entwicklung, dass immer mehr Lehrkräfte wegen Krankheit auch längere Zeit ausfallen?
Ja, guten Tag, Frau Brinkmann. Ja, wir erleben das, Eltern. Eltern erleben das oder merken es in der Regel erstmal in der Qualität des Unterrichts, in dem Unterrichtsausfall. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in einem Fach ab der 5. Klasse eben nicht konstant einen festen Lehrer haben, sondern dass die Schulleitung direkt am Anfang nach ein wenigen Wochen mit Workarounds versucht, erstmal einen ausgefallenen Lehrerin eben zu ersetzen, irgendwann mal dann ein Ersatzlehrer und Ersatzlehrerin gefunden worden ist, und das geht dann eben dann am nächsten Schuljahr genauso weiter. Und das sind Sachen, die sind keine Einzelfälle, die gibt es. Das sind Sachen, die dann eben am Ende einer Schullaufbahn, wenn das konsequent sich weiterentwickelt, deutlich gespürt werden.
Nun gibt es ja verschiedene Stressoren, sage ich mal, die krank machen können, also Lehrkräfte krank machen können in dem Fall. Wo sehen Sie denn vielleicht auch eine Mitverantwortung der Eltern? Weil ich sage jetzt mal so, wenn es Lehrerausfall gibt, da werden ja dann auch manchmal wütende Mails geschrieben, Anrufe getätigt und, und.
Ja, Ja, natürlich. Eltern sind aktiv, achten sehr, gerade auf ihr Kind und sind natürlich auch, ich möchte das jetzt nicht allgemein auf alle Eltern runterbrechen. Also Eltern sind kein monolithischer Block, sie haben unterschiedliche Interessen und unterschiedliche, ja, Grad an Verständnis. Und klar, es gibt Eltern, die sehr auf die Eltern, auf die Lehrerinnen und Lehrer einwirken und dementsprechend auch fordernd auftreten. Aber das sind Sachen, die, ja, insoweit können Eltern schon durchaus ein Teil des Problems sein. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass Eltern auch Teil der Lösung sein können, nämlich genau dann, wenn sie halt in solche Situationen über die Mitwirkungsgremien, über die Schulpflegschaften halt eingebunden werden in solche Problemsituationen und dort dann halt unter den Eltern auch Problemlösungen vermittelt werden können oder eben zusammen mit der Schule halt auch Problemlösungen für die Situation dann entwickelt werden können.
Frau Probst, wie haben Sie das erlebt? Also Herr Radke hat ja gerade gesagt, Eltern können Teil des Problems sein, aber auch Teil der Lösung. Wie haben Sie es erlebt? Wie könnte da ein gutes, beziehungsweise vielleicht, wie sieht auch ein schlechtes Miteinander aus und stresst dann auch die Lehrkräfte entsprechend?
Ich könnte mir vorstellen, ein gutes Miteinander basiert darauf, dass man die Schule auch mehr für die Expertise und eben auch die Kompetenz der Eltern öffnet. Ich empfinde das so, dass Schule sich doch noch relativ abkapselt und dass das für viele Eltern auch eine gewisse Blackbox ist. Was passiert da? Warum passieren diese Dinge? Und ich würde mir mehr Möglichkeiten zur Elternpartizipation wünschen, im konstruktiven Sinne. Gleichzeitig erlebt man aber natürlich auch viel übergriffiges Elternhandeln von Eltern, die natürlich ihr Kind vor Augen haben, das vielleicht im Einzelfall auch wirklich Dinge erlebt hat, die nicht gut gelaufen sind. Denn in der Schule, da gibt es das natürlich. Es gibt Dinge, die laufen nicht gut. Und da haben Eltern meiner Meinung nach auch wirklich das alles Recht, darauf zu pochen, dass Dinge eben glattgezogen werden. Aber es gibt natürlich auch übergriffiges Elternhandeln, wo dann eine gewisse Egozentrik eine Rolle spielt. Ich würde mir wünschen, dass man sich begegnet und dass Eltern aber auch die Möglichkeit haben, in Schule mitzumachen. Das heißt, ihre Expertise mit einzubringen, mehr auch in Unterricht eingebunden zu werden, weil Eltern natürlich auch Expertise für bestimmte Berufsfelder mitbringen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass Schule ein Ort der Öffnung wird.
Ja, und wir begrüßen unseren ersten Hörer, Herr Tofan, der auch zum Thema Elternperspektive was beitragen möchte. Was, Herr Tofan?
Ja, gerne. Erstmal einen schönen Gruß aus Hamburg. Ich habe das Problem sozusagen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich bin einerseits selber langer Lehrer und bin mit einer sehr liebevollen Frau zusammen, die in einer Stadtteilschule arbeitet. Und ich höre häufig die Berichte, wie es in der Stadtteilschule aussieht. Was ich zum Thema Eltern sagen möchte, ist nicht sehr erfreulich für die Beiträge, die eben genannt wurden. Es gibt einen Aspekt, dass ich finde, dass Schule völlig überfordert ist mit dem, was getan werden muss. Und zwar brauchen wir die Mitwirkung von Eltern in bestimmten Bereichen. Das wird ja auch allen Ortes gesagt. In Hamburg ist das so, dass es Schulen und Stadtteile gibt, wo die Eltern sehr groß mitmischen und auch die Schule richtig gehend aufmischen und unter Leistungsdruck stehen. Fällt da ein Lehrer aus, dann gibt es sofort Protest nach allen Seiten und die Lehrer müssen sich wehren. Das andere ist aber, es gibt Schulen, an denen die Eltern sich einer Mitwirkung fast total verweigern. Aus verschiedenen Gründen. Nehmen wir mal so an, ein Kind kommt ohne Frühstück in die Schule. Elternabende werden von 23 Menschen nur mit 5 Elternteilen besucht. Davon kann 2 kein Deutsch. Dann zum Thema Inklusion. Man sagt mit einmal 5 Schüler mit verhaltensoriginellem Verhalten. Ich kann das nicht unterstützen. Das ist kein verhaltensoriginelles Verhalten, sondern das ist ein Verhalten, wo ich auch als Sozialpädagoge sage, man erträgt es kaum. Lautstärke, Sozialkompetenz, Sprachkompetenz. Davon habe ich 23 Menschen vor mir, die mich anschauen. Und das zu handeln, das ist schlicht und ergreifend eine Unmöglichkeit. Vor dem Hintergrund begrüße ich, dass viele Kollegen jetzt den Weg in die Krankheit gehen. Es geht so nicht mehr weiter. Es muss auch Nein gesagt werden. Der Anspruch, den Lehrer inzwischen haben, ist ja nicht mehr zu unterrichten, sondern sie machen Sozialarbeit. Und diese Sozialarbeit kommt halt an Grenzen, wenn Eltern nicht mitspielen. Und ganz ehrlich, es gibt ganz viel aufrechte Eltern, die tun ihr Bestes. Es gibt ganz viel Kollegen in Verwaltungen, die tun ihr Bestes. Aber dieser Anspruch in der Größe, so etwas zu leisten, nämlich familienersetzend zu sein mit Fachleuten, das ist eine Illusion. Und von daher würde ich hoffen, dass mehr Kollegen sagen, ich schaffe es nicht, nein. Und wenn dann keine Abhilfe kommt, und die kann aus meiner Sicht nur kommen, indem wirklich die Gruppengrößen verkleinert werden. Und jetzt passen Sie auf, die Kollegen hier können mich nachher einen Träumer nennen. Wenn Sie sagen, Sie unterrichten 12 Schüler und Schülerinnen, 12, dann werden die sagen, ja, träumen weiter, so viel Personal haben wir nicht. Aber arbeiten Sie mal mit 12 Menschen, die alle Biografien, Geschichten haben und Vertrauen aufbauen wollen. Dann werden Sie selbst bei 12 schnell an Ihre Grenzen kommen. Und das ist eine völlige Utopie. Aber gleichzeitig, wie gesagt, setzen wir zwischen 20 und 30 Schüler in eine Klasse. Und dann mit dem vielschichtigen sozialen Problem, da müssen Lehrer Nein sagen. Und mich wundert nicht, dass sie krank werden. Und letzter Satz, bezeichnend finde ich auch, dass die Fachfrau und auch die Fachleute, die hier sprechen, ja im Grunde genommen nicht vor den Schülern direkt stehen, sondern mit guten Absichten etwas verkünden. Ich kann Ihnen nur raten, machen Sie es eine Woche. Und ich kann jeden verstehen, der dann sagt, wow, Lehrer, meine Freundin ist eine Heldin der Arbeit. Sie müsste eigentlich einen Orden kriegen. Aber sie kriegt ihn nicht.
Sie haben ja auf jeden Fall schon mal eine schöne Liebeserklärung hier über den Sender mitteilen lassen, ja, ganz am Anfang. Ja. Gehen wir es doch mal in die Runde, weil es wurden hier viele Punkte angesprochen. Lassen wir doch vielleicht mal Herrn Beckmann, der auch lange Zeit als Lehrer auch unterrichtet hat. Lassen wir vielleicht Herrn Beckmann mal zu Worte kommen und auch die anderen Beteiligten hier in der Runde, die adressiert wurden.
Ich wollte nur noch sagen, ich wollte auch keinen angreifen.
Nee, also aber nicht, vielleicht einfach, dass Sie mal reagieren können. Sie haben ja jetzt so viele Punkte angesprochen. Herr Beckmann, möchten Sie sich dazu äußern?
Naja, es ist ja gerade ein wichtiger Punkt angesprochen worden, dass, das haben wir auch im Laufe der Sendung auch schon diskutiert, dass wir natürlich Unterstützung durch andere Professionen in den Schulen brauchen, dass wir natürlich eigentlich ein Lehrersystem in den Klassen gar nicht mehr vertreten können aufgrund der Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler. Aber wenn ich auf der einen Seite sehe, welchen Personalmangel wir jetzt schon haben und wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir brauchen eigentlich 2 Pädagogen in jeder Lerngruppe, dann fragen mich natürlich alle, ja, wo kommen die Lehrkräfte her? Aber es wäre natürlich der richtige Ansatz. Wir haben ein Ergebnis erlebt in der Pandemie, und zwar bei dem Thema Wechselunterricht. Da wurden ja die Lerngruppen geteilt. Und es ist mir von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zurückgespiegelt worden, dass in diesen kleineren Lerngruppen auf einmal die Kinder aufgeblüht sind, die sonst in der großen Gruppe zum Teil untergehen, weil eben auch nicht die Zeit dafür da ist, sich so intensiv mit ihnen beschäftigen. Und dass Kinder es selbst zurückgemeldet haben, dass sie es also viel schöner fanden, jetzt in dieser kleineren Lerngruppe 12 oder 14 Kinder zu arbeiten. Das zeigt ja auch schon, wo wir eigentlich im System hin müssen. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich, wie weit weg wir davon sind. Also dieser Punkt, mehr pädagogisches Personal in den Schulen haben zu wollen, mehr in den Klassen haben zu wollen. Und da geht es nicht nur darum, dass wir sonderpädagogische Unterstützung haben, weil wir Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen unterrichten müssen, sondern es ist eine vielschichtige Geschichte, dass wir Professionen brauchen, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit,
aber
mehr
von welchen,
Schulgesundheitsfachkräfte und so weiter.
Aber von welchem Zeithorizont? Und da würde ich jetzt gerne mal eine Zeitmesslatte von Herrn Richter haben wollen. Von welchem Zeithorizont reden wir denn? Damit zum Beispiel Herr Tofan nicht länger davon träumen muss, dass die Klassen kleiner werden, dass es multiprofessionelle Teams gibt. Was ist da eine realistische Annahme, dass das tatsächlich stattfinden kann, Herr Richter?
Das muss man von Schulform zu Schulform nochmal differenziert betrachten. Ich will es aber auch nicht zu kompliziert machen.
Nee, besser nicht, aber immer vielleicht ganz klar ausgerichtet.
Also der wirklich große Mangel an Lehrkräften besteht im Moment im Bereich des gemeinsamen Lernens. Das ist das Lehramt der Sonderpädagogik und dann auch noch in besonderer Weise im Bereich der Grundschulen, Grundschullehramt. Da muss so schnell wie möglich, und zwar in allen Bundesländern, auch auf der Grundlage der Prognose, die Kultusministerkonferenz jetzt zusammengestellt hat.
Die auch kritisiert wurde.
Ja, die kann man ruhig kritisieren, aber die reicht schon mal völlig aus für die Erkenntnis. Bitte bildet so schnell wie möglich zusätzliche Lehrkräfte aus. In Nordrhein-Westfalen haben wir 1500 zusätzliche Studienplätze geschaffen. Meine Vorstellung wäre, dass wir jegliche Zulassungsbeschränkungen für Lehramtsstudiengänge beseitigen. Im Zusammenwirken Kliniken mit den Hochschulen und vertraglich die Ausbildungskapazitäten festlegen. Haben wir in Nordrhein-Westfalen für diese beiden Lehrämter gemacht, muss man an anderer Stelle auch tun. Wie lange dauert das? Das hat damit zu tun. Wann hat man angefangen, zusätzlich auszubilden? Wer bis heute noch nicht angefangen hat, zusätzlich Lehrkräfte auszubilden, anlässlich dieser Prognosen, die wir haben, der braucht mindestens 7 Jahre, bis die ersten Lehrkräfte, die jetzt anfangen zu studieren, im Schuldienst ankommen mit voller Kraft. So, und die eher angefangen haben, werden hier eher erfolgreich sein können. Aber da braucht es eine breite Entwicklung an der Stelle. Und dann eben auch das Stichwort Attraktivität der Lehrämter und des Berufs, insbesondere für die Schulformen der Sekundarstufe 1, Hauptschulen, Realschulen, auch darum muss man sich in besonderer Weise kümmern. Eine Information noch, wir in Nordrhein-Westfalen haben 16.000 Lehrkräfte zu viel im Bereich der Gymnasien, Sekundarstufe 2. Das heißt, wir haben vielleicht gar nicht zu wenig ausgebildet, sondern die falschen. Und das bauen wir im Moment um. Also man braucht einen langen Atem.
Aber haben Sie nicht die Sorge auch ein bisschen, also wir reden jetzt von 7 Jahre, da setzen wir jetzt mal voraus, alle Schulministerien haben aufgepasst, legen möglichst nächstes Semester los und kalkulieren auch in der richtigen Zahl. Da haben wir auch letzte Woche eine Studie gehört, dass das nicht immer der Fall ist. Dann ist halt immer noch die Frage, wir haben jetzt gerade eine Diskussion, wie schlimm es eigentlich in den Schulen jetzt schon zugeht. Ähnliches kenne ich von Berichterstattungen aus Krankenhäusern, wo sich dann auch immer mehr junge Menschen sagen, nee, so einen Job möchte ich eigentlich gar nicht machen. Also selbst wenn Sie jetzt richtig kalkulieren, alles umstellen, ist doch das, was momentan auch an medial auch nach draußen kommt oder aus dem Freundes- oder Verwandtschaftskreis von Lehrkräften zu hören, ist eher abschreckend. Also wie wollen Sie den Beruf dann noch attraktiv für einen Nachwuchslehrer machen?
Naja, es ist jetzt mehrfach gesagt worden, wir müssen uns die Aufgaben in den Schulen, die da sind, anschauen und dann genügend Lehrkräfte einerseits ausbilden für die originären Aufgaben im Unterricht und darüber hinaus genügend Personal auch finden, einstellen und qualifizieren für die anderen Aufgaben, die dazukommen. Und dann hoffen wir, dass Corona uns irgendwann auch wieder verlassen wird, sodass wir dann auch eine andere Belastungssituation in den Schulen haben. Aber es muss nicht nur abgewartet werden auf die Lehrkräfte, die man jetzt neu und zusätzlich ausbildet. Man kann in der Zwischenzeit auch eine Menge tun mit den Pädagogen, die ausgebildet sind, im Moment aber keine Einstellungsangebote bekommen. Sie sind nur nicht unmittelbar für die Aufgaben und der Ämter ausgebildet, für die
okay, also man so sie jetzt einsetzen will. Okay, also Gymnasiallehrer in Grundschulen ist da das Thema. Ich möchte Herrn Dänrich...
Ich will noch eine
Info. Ja, ganz kurz, weil wir noch einen Hörer mit reinnehmen wollen.
Gar nicht zusätzlich zwischenzeitlich gemacht hat. Wenn ich jetzt noch einmal den Blick auf Nordrhein-Westfalen lenken darf. Wir haben in den letzten 4 Jahren 10.700 zusätzliche Lehrkräfte für den Schuldienst eingestellt. Wir haben auch Personal zusätzlich geschaffen, 6.000 nur für gemeinsames Lernen und Inklusion. Das muss man dann an der Stelle auch sagen. Es ist nicht so, als
aber
wäre nichts...
Aber da ist auch ersatzbar, Herr Richter.
Bitte?
Da ist ja auch der Ersatz bei für diejenigen, die ausscheiden.
Klar, wir haben ja auch eine Pensionswelle, ne? Genau.
Also, und eine Kündigungswelle im Übrigen.
Ja, genau, das kommt von Frau Probst, die Leute, die halt kündigen wollen, betreut. Geben Sie uns vielleicht nochmal die Gelegenheit, einen weiteren Hörer mit in die Runde zu nehmen. Rüdiger Dänrich hat uns angerufen. Herr Dänrich, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung zum Thema?
Ja, guten Tag, grüß Gott in die Runde. Ich bin Sozialpädagoge, seit 15 Jahren an 2 Schulen gewesen bisher, in 2 Landkreisen in Südostbayern und kann nur sagen, diese Arbeit war auch schon vor der Corona-Krise eine Entlastung als 2. pädagogische Säule an den Schulen und zwar schulfest an einer Schule von Montag bis Freitag Ansprechpartner in den verschiedensten Bereichen, also ob das jetzt Krisenintervention ist oder Elternarbeit oder eben psychische Auffälligkeiten, sodass sich die Lehrkräfte, wenn sie Hilfe brauchten, direkt an uns gewendet haben und die Schüler zu uns geschickt haben oder die Schüler selbst kommen konnten, um sich zu entlasten, um über ihre Probleme zu Hause oder mit sich zu sprechen. Das war also und ist weiterhin eine gute Erfahrung gewesen und die Lehrer waren auch sehr dankbar, dass sie sich auf ihre Aufgaben konzentrieren konnten, für die sie ausgebildet waren. Wenn ein Lehrer probiert, diese Aufgaben, die eigentlich sozialpädagogisch sind, selber zu lösen, sind die oft in die Büsche geraten damit. Und wie gesagt, wir sind dann auf jeden Fall in der Einzelfallhilfe dran. Das ist Jugendsozialarbeit an Schulen in freier Trägerschaft und zwar nicht angestellt über das Kultusministerium, sondern unter Kontrolle von einem freien Wohlfahrtsverband, also in meinem Fall jetzt vorher katholische Trägerschaft, jetzt
paritätischer Wohlfahrtsverband. Vielleicht ja. Nochmal so ein Punkt, was möchten Sie damit jetzt ausdrücken? Wie wichtig diese Arbeit ist? Soll es mehr geben?
Es sollte flächendeckend sein in ganz Deutschland. Also ich sage mal, in Bayern sind es jetzt 1000 Stellen, Jugendsozialarbeit an Schulen, leider nicht an Gymnasien, weil man denkt, ja, in Gymnasien gäbe es diese Probleme nicht. Ich habe kürzlich erst in der Hospitation bei einer Lehrerfortbildung in einem Gymnasium festgestellt, dass die genau dieselben Probleme haben wie an meiner Schulart. Das ist eine Mittelschule, an der ich arbeite, also die frühere Hauptschule. Und ich denke, alle Schularten von der Grundschule bis zum Gymnasium brauchen pro Schule mindestens eine schulfeste Stelle mit einem vollen Stundenumfang. Je größer, desto mehr Stelle, also zwei
okay.
Schulsozialpädagogen auf jeden Fall. Ja.
Die Forderung ist angekommen. Würde ich gerne mal Frau Probst zu Stellung nehmen lassen. Wäre das so zum Beispiel, wir haben jetzt schon ganz oft multiprofessionelle Teams gehört, also jemand, der Sozialarbeit leistet, ist dann vor Ort in der Schule. Wäre das so etwas, wo Sie sagen würden, wenn das sich so bundesweit verankert oder auch Schulgesundheitskräfte, das wären so Dinge, wo dann auch Lehrkräfte sagen würden, ja, okay, das entlastet mich, dann kann ich auch in dem Job bleiben?
Auf jeden Fall, da muss die Reise hingehen zu multiprofessionellen Teams, zur Einbeziehung von Sozialarbeit, zu stationär vor Ort vorhandenen Schulpsychologen und nicht wie bei uns in Bonn einer auf 50.000 Schüler, so ähnlich ist der Schlüssel. Das heißt, all diese Expertise von angrenzenden Professionen, die muss in die Schulen kommen und viel verfügbarer sein. Und dann natürlich die Personaldecke insgesamt aufstocken, sodass nicht wenige Schultern all diesen Mangel schultern müssen. An meiner Schule damals gab es eine Fachkraft Schulsozialarbeit, die sich zwischen 4 Schulen aufteilte. Das heißt, der hatte eine Viertelstelle bei uns und ist dementsprechend auch nur einen Tag die Woche ansprechbar. Gleichzeitig müssen Gymnasien da noch ganz viel tun an ihrer eigenen Akzeptanz innerhalb der Kollegien, diese Leute auch in ihrer Fachkompetenz anzuerkennen. Denn sehr viele Gymnasialkollegien sitzen auf einem sehr hohen Ross pädagogisch und lassen sich da nicht in die Karten pfuschen bemessen diesen angrenzenden Professionen gar nicht viel relevante Fachkompetenz bei, was ich ganz furchtbar finde. Das heißt, da müssen ganz viele verschiedene Seiten aufeinander zugehen.
Aber das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie klassisch tradiert eben Schulsysteme sich auch entwickelt haben. Also, dass Lehrkräfte da sind, dass sie eben alleine sind, also Einzelkämpfer, was ja auch ein Teil des Problems ist. Das muss natürlich sich auch erstmal so entwickeln, dass alle Beteiligten auf Augenhöhe miteinander arbeiten können und dann auch wissen, was sie von dem anderen haben, denke ich.
Ja. Aber ich glaube, da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren und gerade die Unterstützung durch Sozialpädagogen haben die Lehrkräfte sehr wohl wahrgenommen und wissen, welche Bedeutung das für ihre Arbeit hat. Das Problem entsteht nur manchmal, dass Länder dann dazu übergehen, dass die Schulen anstatt eine Lehrkraft dann einen Sozialpädagogen einstellen sollen. Das hilft der Schule natürlich auch nicht, den Personalmangel im Bilden und Erziehen zu beseitigen.
Vielleicht nochmal an Herrn Richter gefragt, wenn wir jetzt vielleicht auch mal wieder in das KMK, also in das Universum der Kultusministerkonferenz reinschauen. Wie sehr ist das Thema? Also wir haben ja eben von Herrn Demrich gehört, dass er sich das bundesweit wünscht, dass das so ein Standard wird.
Ja, das ist eine allseits gewonnene Erkenntnis, dass wir an der Stelle zusätzliche Unterstützung in den Schulen brauchen. Das können wir in allen Bundesländern so sagen. Und es ist in der Tat auch so, wie Herr Beckmann gesagt hat, da ist ja auch schon vieles auf den Weg gebracht worden. Also wir haben hier zum Beispiel 5.000 Schulsozialarbeiter im Zusammenwirken mit den Kommunen für die weiterführenden Schulen, nochmal 3.000 sozialpädagogische Fachkräfte für den Grundschulbereich, wir haben 3.000 Grundschulen, wir sind schon in diesem Verhältnis 1:1. Nur das muss man auch professionell in den Schulen organisieren, weil es immer mehr in den Klassen und Unterrichtsräumen dann zusammenkommt. Schulbegleitung, Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Fachkräfte und. Das ist auch wieder eine große Herausforderung. Und dafür braucht man ein ordentliches, gutes Modell, dass Unterricht auf der einen Seite gut stattfinden kann und dass man sich aber auch um all die anderen Fachkräfte in den Schulen professionell kümmert. Das wollen alle Bundesländer, das machen auch alle Bundesländer, auch weil wir wissen, dass das im Moment eine Möglichkeit ist, um überhaupt eine personelle Unterstützung für die Lehrkräfte in den Schulen zu gewinnen, weil wir originär ausgebildete Lehrkräfte nicht immer auch sofort für die Schulen gewinnen können.
Und die Schulleitungen brauchen Zeit, um das alles handeln zu können.
Das war jetzt das letzte Wort von Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Erziehung und Bildung, einer meiner Gäste in der heutigen Ausgabe von Campus und Karriere, die jetzt zu Ende geht. Wir sprachen mit Matthias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Probst, Coach und ehemalige Lehrerin, und Ralf Radke, Landeselternschaft der integrierten Schulen in Nordrhein-Westfalen. Dort ist er Vorsitzender. Wir haben darüber gesprochen, wie es um die Lehrergesundheit steht, wie man gegen den Krankenstand, was da zu tun ist und welche Auswirkungen das auf das Schulwesen hat. Ich danke allen, die sich an dieser Runde beteiligt haben. Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.